Als ich noch ein Kind war, sind wir mit meiner Familie, mit mir und mit meinen Brüdern einmal im Jahr nach Rumänien gefahren. Und dort sind wir oft bei der Familie Solomon gewesen. Ich meine, ein paar von ihren Kindern kennt ihr, die waren manchmal hier, oder Sami ist Mitglied in unserer Gemeinde. Und die Familie Solomon, die hat einen Gartner. Und dort hat sie verschiedene Gemüsesorten angepflanzt. Und einmal, als wir dort waren, hatten sie Probleme mit Mäusen, die sich unter die Erde gegraben haben und das Gemüse angeknabbert haben, angefressen haben. Mein Vater, der wollte mir das zeigen. Der wollte mir zeigen, was Wühlmäuse alles anrichten können, und nimmt mich in den Garten mit und zieht da so eine Rübe oder was es war, ich weiß es nicht mehr genau, nach draußen und zeigt mir, wie die angeknabbert ist unten. Und fragt mir: Du Johannes, wer hat das gemacht? Und ich ganz schockiert: Nein, 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 nicht ich, das war der Harry. Wir Menschen, wir haben so eine Angewohnheit, dass wir uns ganz leicht rausreden wollen. Ich war jetzt natürlich nicht schuldig, das war die Maus, aber ich habe mich beschuldigt gefühlt. Ich habe mich irgendwie zu Unrecht beschuldigt gefühlt und ich wollte mich rausreden und irgendwie die Schuld von mir weisen. Und der Harry war halt erst daneben gestanden, der hat dann alles abbekommen. Und heute soll es um was Ähnliches gehen. Wir sehen, wie Fragen gestellt werden und ja, es versucht wird, sich aus seiner eigenen Schuld herauszureden. Wir Menschen, wir sind so, auch wenn wir irgendwo schuldig sind, versuchen wir es runterzuspielen: Ja, ist doch gar nicht so schlimm, ja, das war doch nicht ernst gemeint, das passiert doch und so weiter. Und wir sind ja in unserer Reihe im Römerbrief mittlerweile jetzt in Kapitel 3 angelangt, und ich möchte einfach mal den kompletten Text lesen, den wir heute Morgen haben. Und zwar ist das Römer Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Da heißt es: Was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht: Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen: Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus hervorkomme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich möchte zu Beginn beten, stehen wir kurz dazu auf. Herr, wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben und dass wir darin lesen dürfen. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen hier zusammengekommen sind, um aus deinem Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Menschen, der heute hier ist, die Ohren auftust, damit wir ja, hören, was du uns zu sagen hast und auch, dass du mir hilfst, deine Worte weiterzugeben und nicht irgendwas zu reden. Herr, wir danken dir, dass du gnädig bist und dass du uns errettet hast von unserer Schuld. Amen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Predigten der letzten Wochen verfolgt habt in der Römerreihe, aber wenn ja, dann habt ihr sicher festgestellt, dass der komplette Römerbrief, zumindest bis jetzt, und so wird es auch weitergehen, jeder alles aufeinander aufbaut. Also Paulus nimmt nicht willkürlich irgendwelche Themen und wirft sie in den Raum, sondern alles baut aufeinander auf. Es ist wie ein Turm, den er immer höher baut. Und damit wir den Text, den wir heute haben, gut verstehen, möchte ich ganz kurz wiederholen, was wir gehört haben. Wirklich nur 2-3 Minuten. Der Römerbrief, der beginnt ganz klassisch mit Grußworten und wir sehen, warum Paulus den Brief schreibt. Wir sehen, dass er nach Rom kommen will und wir sehen, was er vom Evangelium hält, dass er sich nicht schämt dessen, was das Evangelium sagt. Und dann, wenn der Brief so richtig losgeht, sehen wir, dass Paulus der Reihe nach die Menschen beschuldigt, Sünder zu sein. Und zwar nicht nur einmal, indem er sagt, alle sind Sünder, sondern er geht von Volksgruppe zu Volksgruppe. Er fängt an mit den Heiden, mit denjenigen, die die Sonne anbeten, die den Mond anbeten, die Götzen aus Stein anbeten, imaginäre Götter. Denen muss er sagen, tut mir leid, ihr seid abgewichen, aber ihr seid allesamt Sünder. Und er kommt weiter zu den Menschen, die andere richten und sagen, ja gut, ich bin ja nicht so schlecht wie der, die machen ja so viel schlimmere Sachen wie ich, aber dabei machen sie ganz ähnliche Sachen, teilweise genau das Gleiche. Und er geht auch weiter zu den Leuten, die sagen, ja, ich habe ja noch nichts von Gott gehört, woher soll ich denn glauben, wenn ich nie was davon gehört habe oder was machen denn die Menschen im Dschungel? Und auch zu denen sagt er, zu diesen, ja, nennen sie Moralisten, ne, die was versuchen, so ein bisschen drumherum zu reden, auch zu denen sagt er, tut mir leid, es gibt für jeden Menschen die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Jeder Mensch kann Gott erkennen und sei es durch die Natur draußen. Also auch ihr seid schuldig Gott gegenüber. Und dann kommt er, und das war die Predigt vor 2 Wochen, kommt er zu den Juden. Zu den Juden, die glauben, wir sind sicher, weil wir sind ja Gottes Volk. Wir sind in Gottes Volk hineingeboren, also sind wir doch sicher, dass Gott uns errettet. Aber auch zu denen muss er sagen, tut mir leid. Aber diejenigen sind Gottes Volk, die das tun, was er möchte, die Gottes Willen tun und nicht die, die hineingeboren sind. Auch ihr seid schuldig. Und genau hier an diesem Punkt setzt unser Text jetzt an. Es kommt mir so vor, als, ich meine, klar, das hat alles der Paulus geschrieben, aber es kommt mir so vor, als führt Paulus hier einen Dialog mit einem imaginären Juden, mit jemandem, der jetzt halt gehört hat, okay, gut, alle Juden sind schuldig, und dann tritt der Jude hervor und fragt und stellt eine Frage, so hat er es ein bisschen geschrieben, und fragt dann in Vers 1, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Ich meine, es kommt mir so vor, als hat dieser Jude, sage ich jetzt mal, so ein bisschen eine Not. Der sagt, gut, dann sind wir Sünder, aber was bringt es uns dann? Was für einen Nutzen hat es für mich als Jude, dass ich in das Volk Gottes hineingeboren werde, wenn ich ja doch Jesus brauche? Und ja, wir haben ja in Kapitel 2 gesehen, dass es keinen Sinn hat, dass trotzdem alle Menschen schuldig sind. Aber hier sagt jetzt Paulus etwas anderes. Seine Antwort ist schlicht und einfach viel, in jeder Hinsicht. Und es scheint einen Moment, als widerspricht er sich, weil jetzt plötzlich sollen Juden doch einen Vorteil haben. Aber es ist ein anderer Vorteil, nicht der Vorteil, dass die leichter gerettet werden, sondern er sagt hier, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Der Vorteil, den die Juden hier haben, ist der, dass sie die Schriften haben. Sie haben das Gesetz, das heißt, sie kennen den Willen Gottes, sie kennen sein Wesen, sie wissen, wie Gott ist und was Gott gut findet und was er schlecht findet. Sie haben Psalmen, Loblieder, mit denen sie Gott loben und preisen können. Sie haben zum Beispiel auch die Sprüche von Salomo. Sie sehen, wie in der Geschichte ihres Volkes, wie Gott sein Volk durchträgt, durch die Wüste, im Land, durch viele Nöte hindurch. Und vor allem haben sie Prophezeiungen. Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten, die zeigen, ja, dieser Jesus, der auf die Welt gekommen ist, ist wirklich der Messias. Und das ist der Vorteil, den die Juden haben. Ich meine, wir dürfen das nicht falsch verstehen. Es geht um zwei völlig verschiedene Dinge im Kapitel 2 und hier am Anfang vom Kapitel 3. Zum einen geht es um die Errettung selbst. Da haben sie keinen Vorteil. Sie sind nicht errettet, nur weil sie ins Volk der Juden hineingeboren sind. Aber jetzt geht es einfach darum, um den Weg dorthin. Der Weg wird ihnen leichter gemacht. Sie haben das Wort Gottes von jeher. Sie lernen es sogar auswendig. Und eigentlich müssten sie viel, viel mehr wissen über das, was geschehen ist. Gott hat ihnen alles anvertraut, was kommen wird. Doch die Juden, was haben die mit ihrem Vorteil getan? Sie haben Jesus selbst ans Kreuz genagelt. So viele Juden haben gezeigt, dass sie sich nicht um Gott drehen, sondern doch nur um sich selbst. Und statt einem großen Maß an Glauben haben sie ein großes Maß an Untreue bewiesen. Und jetzt lesen wir weiter. Jetzt kommt dieser Fragende in seiner Unsicherheit an eine neue Frage und sagt, nun gut, wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Ich meine, immerhin hat doch Gott das Volk der Juden als sein Volk erwählt. Wenn jetzt die Juden sagen, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, heißt das dann, Gott ist untreu? Vers 4 ist die Antwort, das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wisst ihr, diese Fragen sind menschlich. Ich meine, nur Menschen können Fragen stellen, die Gott dazu bezichtigen, ungerecht zu sein oder untreu zu sein. Und wir müssen uns, wenn wir solche Fragen hören, immer eins merken. Gott hat immer Recht. Und ich sehe schon manche lachen, es geht nicht um die Frage, auch wenn er mal nicht Recht hat, hat er trotzdem Recht. Nein, Gott hat immer Recht. Egal, was passiert, Gott hat immer Recht. Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat diese Welt gemacht. Er hat das Gesetz gegeben. Er ist der Herr des ganzen Universums. Das bedeutet, er hat immer Recht. Und wir Menschen, wir sind Lügner. Wir sind Sünder. Ein kleines Beispiel, das Zitat, was Paulus hier gebracht hat, das kommt vom König David. Und David hat das verstanden, dass wir Menschen Sünder sind und Gott immer Recht hat. Dieser Vers ist entstanden, das komplette Kapitel in den Psalmen, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hat. Nachdem er Prophet Nathan dort war und David seine Schuld erkannt hat, schreibt er einen Psalm. Und in diesem Psalm ist dieser Vers 6. Im Psalm, ich glaube es war 51, ist mir nicht aufgeschrieben, Vers 6, da sagt er, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. David hat verstanden, dass Gott gerecht ist, dass er ein Sünder ist, dass er Schuld auf sich geladen hat und nur weil Gott ihn jetzt hat richtet, in gewisser Weise, heißt das nicht, dass er ungerecht ist oder untreu ist, sondern David, der ist, der schuldig ist. Und bei uns geht es weiter, jetzt kommt es genau zu dieser Ungerechtigkeit, jetzt fragt der Jude weiter, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, also wir sind ungerecht, Gott ist gerecht, was sollen wir dann sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Also Paulus sagt hier sogar selber, es ist eine Frage, die rein menschlich ist. Und für mich muss ich sagen, macht die Frage jetzt nicht unbedingt Sinn. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir sind doch Sünder. Und Gott ist gerecht, ja gut. Aber er weiß, dass wir Sünder sind. Also ist er doch ungerecht, wenn er uns richtet. Weil was können wir denn dafür? Wir sind doch so. Und er sagt hier ganz einfach, genau eben das, das sei ferne in Vers 6. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Und zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief geschrieben hat, waren sich die Juden alle einig, dass Gott die Welt richten wird. Dass er die Menschen richten wird. Gott könnte nicht die Menschheit richten, wenn sein Gericht nicht gerecht wäre. Und wir haben ja festgestellt, Gott hat ja immer recht. Auch wenn er richtet, ist er gerecht. Und es geht weiter im Vers 7. Da heißt das, wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man da nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Diese ganzen Fragen, die hier gestellt werden, die sind teilweise so menschlich und so, ja, verdreht. Jetzt kommt er her und sagt, okay, gut, das Gericht ist gerecht, wir sind jetzt zwar gerettet, aber sollten wir dann nicht weiter Böses tun? Das fragt er auch immer an einer anderen Stelle. Lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus kommt. Er sagt im Ernst, ich meine, jemand, der sich in der Bibel auskennt, für den ist diese Frage absolut absurd. Der sich wirklich in der Bibel zu Hause ist. Aber trotz allem wird diese Frage oft benutzt, um das Evangelium als Freifahrtschein zum Sündigen herzunehmen. Wenn Gott gerecht ist und wenn Gott uns vergeben hat auch, dann können wir doch eigentlich sündigen. Es wird auch einmal gesagt, lasst uns sündigen, damit das Maß der Gnade voll wird. Damit Gott wirklich zeigen kann, wie barmherzig er ist und wie gerecht er ist. Und Paulus hat gleich die richtige Antwort hinterher und sagt, ihre Verurteilung ist gerecht. Die Menschen versuchen sich herauszureden. Die Menschen versuchen, irgendwelche Antworten zu finden, irgendwelche Wege zu zeigen, ja, Gott ist doch eh ungerecht. Ich bin doch gar nicht so schlimm. Das, was ich getan habe, tut doch eh jeder. Ja, Gott darf mich ja eigentlich nicht richten, weil er hat mich doch so gemacht, wie ich bin. Lauter solche Fragen werden von den Menschen gestellt, aber es wird ihnen alles nichts bringen. Den Menschen, die diese Frage stellen, weil am Ende werden sie selbst feststellen müssen, wir sind schuldig vor Gott. Und das Einzige, was sie retten kann von dieser Schuld, sind nicht irgendwelche Ausreden, sondern das Einzige, was sie retten kann, ist die Gnade Gottes. Und wisst ihr, wenn wir über die Schuld von dieser Welt reden, dann müssen wir auch immer auf uns selber schauen. Auch wenn wir gerettet sind und schuldlos vor Gott stehen, so sündigen wir immer noch. Nur dass uns halt vergeben worden ist. Wenn wir jetzt gleich weiterlesen, dann sehen wir, wie Paulus die Menschen beschreibt, die sündigen. Manche dieser Sachen, natürlich nicht alle, machen wir auch heute noch, immer noch, obwohl wir gerettet sind. Aber es geht ihm jetzt hier darum, dass er zeigt, jeder Mensch ist schuldig. Es gibt keinen Menschen, der vor Gott bestehen kann. Ich lese nochmal ab Vers 9, da heißt er, also wir kommen vorher, bevor wir zu den schuldigen Menschen kommen, kommen wir noch zu einer letzten Frage, da heißt es nun, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht. Keiner. Auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Dieser Abschnitt, der beginnt jetzt mit einer letzten Frage in diesem kleinen Dialog, den wir jetzt durchgenommen haben. Haben wir jetzt doch etwas voraus als Juden? Fragt er. Oder hat irgendwer irgendetwas voraus Gott gegenüber? Dann sagt Paulus doch ganz klar, nein, ganz und gar nicht. Wir haben ja gesehen, Juden sind schuldig, Griechen sind schuldig, auch Moralisten sind schuldig, alle sind schuldig. Und Gott ist immer gerecht, wenn er richtet. Alle sind Sünder. Und es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und vor allem steht hier, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, der überhaupt nach ihm fragt. Wisst ihr, ich habe auch nicht nach Gott gefragt. Ich habe es mir nicht ausgesucht, dass meine Eltern mich mit 2 Jahren hier in die Gemeinde genommen haben. Und dass ich hier von Gott gehört habe. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe nicht in erster Linie von mir aus nach Gott gefragt. Nein, mir wurde von Gott erzählt. Keiner von den Aposteln hat so nach Gott gefragt. Jesus ist zu ihnen gekommen und hat ihnen gesagt, kommt, folgt mir nach. Und auch Paulus, er ist auf der Straße gewesen und Gott, Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und hat ihn zu sich gezogen. Meine Frau hat auch nicht nach Gott gefragt. Die Biene ist ihr begegnet, hat sie mit zu Fischermen gekommen und dort hat genommen und dort hat sie von Gott gehört. Wir Menschen werden immer gezogen durch Gott. Entweder durch andere Menschen, die uns von ihm erzählen, oder durch die Natur, die Gott geschaffen hat, oder durch Gott selber. Aber wir Menschen von uns aus, wir fragen nicht nach Gott, weil wir Menschen Sünder sind. Wir Menschen sind böse. Denn es steht geschrieben, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Oder in Vers 12, da heißt es, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Wir kommen jetzt dazu, zu ein paar Versen. Ich werde sie einfach vorlesen, dass wir sehen, dass Paulus, wenn er die Menschen hier beschreibt, das kennen wir sehr gut. Das sind nicht Dinge, die die Menschen damals gemacht haben. Natürlich haben sie gemacht, aber das sind auch Dinge, die Menschen heute noch machen. Mensch, Dinge, die alltäglich sind, die beschreiben, wie ein Mensch sind. Da heißt es ab Vers 13, ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ich habe in den Sprüchen was Ähnliches gefunden. Da heißt es im Kapitel 10, Vers 14, die Weisen sammeln ihr Wissen, die Lippen der Narren aber schnelles Verderben. Im Vers 14 in unserem Text, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn und den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Wie viele Kriege wurden in der Vergangenheit geführt in der Menschheit? Und wie viele Kriege werden immer noch geführt? Kriege wegen Gier, wegen der Hautfarbe, wegen Religionen, weil man sagt, unser Gott verlangt, dass wir euch alle umbringen. Vers 18, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wie vielen Menschen ist es schlicht und einfach egal, was Gott von ihnen denkt, wenn sie überhaupt daran glauben, dass es einen Gott gibt. Die ganze Menschheitsgeschichte ist durchzogen von Intrigen, von Kriegen, von Geldgier, von dem Verlangen nach Macht, nach Herrschaft. Und es ist egal, wo wir sind, ob wir jetzt in Nordamerika sind, zu Zeiten von den Goldgräbern, die sich verrannt haben in ihrer Gier nach Gold, oder in Europa zur Zeit der Kreuzzüge, wo die, ich sage es mal, Christen gegangen sind und die Moslems umgebracht haben, aus scheinbar einer edlen Sache heraus, aber es war alles nur Geldgier und Gier nach Macht. Innerhalb von Europa haben wir erst seit mal 80 Jahren einen stabilen Frieden. Vor 80 Jahren noch war komplett Europa im Krieg miteinander und hat sich umgebracht. Und wir haben eine absolute Ausnahme, dass im Moment hier in Europa Frieden herrscht. Wir müssen gar nicht erst anfangen mit Ehebruch. Ich werde mal ein paar Sachen vorlesen, was Sünde ist. Ehebruch, Sodomie, Prostitution, Vergewaltigung, Lüsternheit, Pornografie, Gräueltaten, Gaskammern, Foltermethoden, Untreue, Scheidung, Gewalt gegenüber der eigenen Frau, seelische Grausamkeit, Kindesmisshandlung, Mord, Verstümmelung, Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Vandalismus, Korruption, Vetternwirtschaft, Gotteslästerung, anzügliche Witze, Fluchen, Lästern, Lügen, Rufmord, Beschimpfungen, Kritiksucht, Trunkenheit, Drogenabhängigkeit, Stolz, Neid, Habgier, Undankbarkeit, Hass, Bitterkeit. nur um mal ein paar genannt zu haben. Also das sind wir Menschen. Und wir Menschen, wir wollen uns herausreden, dass wir doch vor Gott irgendwie gut dastehen. Vers 12, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Wisst ihr, Gott hat den Menschen erschaffen. Gott hat den Menschen gemacht. Er hat ihm den perfekten Ort geschaffen, um in Frieden und in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Doch die Menschen haben das Angebot abgelehnt. Sie haben Gott abgelehnt. Sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Sie wollten ihren eigenen Lüsten nachjagen und fingen an zu morden. Aus Eifersucht, Gier und Stolz. Was denkt ihr wohl, wie es Gott geht, wenn er das hier sieht, wie sie mit seiner Schöpfung umgehen? Wie sie miteinander umgehen? Irgendwann hat er einen neuen Anfang gestartet mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit seinen 12 Söhnen, die jetzt den Grundstein dafür gelegt haben, dass er ein Volk, dass es ein Volk gibt, das Gott dient. Und er hat ihnen Gesetze gegeben und sie sind losgezogen in ein neues Land und haben alles verworfen und haben wieder gesündigt und sind abgewichen von ihren Gesetzen, weil sie lieber anderen Göttern nachgefolgt sind. Und ich denke, so viel weiter müssen wir nicht reden, weil es geht immer genauso weiter. Gott kommt zu uns Menschen und wir Menschen lehnen Gott ab, immer und immer wieder. Und das Einzige, was dann uns gerettet hat, war die Gnade von Gott. Dadurch, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, dass er die ganze Schuld bezahlt hat, die wir aufgeladen haben. Und wir haben gesehen, es ist viel Schuld, was wir Menschen aufgeladen haben. All das hat er hinweggenommen. All das hat er uns genommen. Er hat alles bezahlt und wir müssen einfach nur zu ihm kommen und müssen um Vergebung bitten. Und all diese Schuld, die wir Menschen uns aufgeladen haben, ist vergeben. Ich möchte mit euch weiterlesen, die letzten beiden Verse, die unser Text hier fortgibt. Paulus wendet sich jetzt nochmal an den Juden und erzählt ihm etwas über das Gesetz. Er schaut sich das Gesetz an, das Gott gegeben hat. Denn wir haben ja festgestellt, das Gesetz kann kein Mensch halten. Kein Mensch ist in der Lage, das zu tun, was Gott will. Und auch wenn wir Gnade erhalten haben von Gott und rein sind vor ihm, so fallen wir trotzdem hin und schaffen auch wir es nicht, das Gesetz zu halten. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. In diesem letzten Abschnitt zeigt Paulus den Grund des Gesetzes. Zum Ersten sehen wir, das Gesetz zählt für alle die, die unter dem Gesetz stehen. Die dieses Gesetz kennen, werden durch das Gesetz der Sünde überführt. Und wir haben vor 3 Wochen auch gesehen, dass auch die, die das Gesetz nicht haben, trotzdem überführt werden, weil Gott uns das Gewissen gegeben hat. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir Menschen, wir wissen eigentlich, was gut und böse ist und trotzdem machen wir das Böse. Und im Grunde steht jeder Mensch unter dem Gesetz. Jeder Mensch, der Jesus nicht hat, steht unter dem Gesetz und wird verurteilt werden. Es war Gott von Anfang an klar. Nach dem Sündenfall, nach der Sintflut, lesen wir im 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, schon von Anfang an sagt der Herr, und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Paulus, ich meine, wir haben die letzten Male immer gehört, keiner ist gerecht, keiner ist gerecht und wahrscheinlich könnt ihr die Botschaft von hier vorne nicht mehr hören, wenn sie jeden Sonntag gesagt wird. Aber Paulus möchte, dass wir das ganz klar verstehen. Jeder muss erkennen, dass er unter dem Gesetz Gottes steht, unter dem Gericht Gottes steht. Die Heiden müssen erkennen, dass sie den falschen Göttern dienen. Die Moralisten müssen erkennen, dass es wirklich einen Gott gibt, vor dem sie sich verantworten müssen und dass sie sich bei nichts herausreden kann, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen. Die Juden müssen erkennen, dass sie nicht automatisch gerettet sind, sondern dass sie Jesus brauchen. Jeder Mensch ist auf irgendeine Art und Weise schuldig. Und auch wir können das Gesetz nicht halten, aber wir dürfen es trotzdem versuchen. Wir wissen, wir sind gerettet, aber das heißt trotzdem nicht, und das haben wir auch gesehen, dass wir einfach weiter sündigen sollen. Sondern wir dürfen danach streben, heilig zu sein. Das sagt Gott selbst in seinem Wort. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir dürfen danach streben, ein heiliges Leben zu führen, auch wenn wir ganz genau wissen, wir werden hinfallen. Aber wir wissen, Gott hat uns vergeben und wenn wir hinfallen, dürfen wir wieder aufstehen. Wir dürfen es nochmal versuchen. Und wir dürfen danach streben, ein Leben zu führen, das Gott gerecht wird. Und das dem gerecht wird, was Gott für uns getan hat, auch wenn wir es nicht schaffen. Das Gesetz kann uns nicht mehr verurteilen. Das Gesetz kann uns nichts mehr anhaben. Gottes Gericht kann uns nichts mehr anhaben. Aber trotzdem sehen wir im Gesetz, wie Gott ist und wie Gott möchte, dass wir leben. Und wir sollten es nicht verwerfen, sondern wir sollten wirklich danach trachten, danach zu leben, auch wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Wir sollen danach leben, wie Gott es gefällt. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben einen Dialog gesehen zwischen, ja, mein Paulus hat alles geschrieben, aber er hat so geschrieben, wie ein Dialog zwischen einem Juden und ihm selbst. Und wir haben gesehen, wie dieser Jude verschiedene Fragen stellt, wie er versucht, sich herauszureden, wie er Gott sagt, ja, ist Gott nicht eventuell dann doch irgendwie ungerecht oder ist es dann nicht gut, wenn wir weiter sündigen? Verschiedene Fangfragen, wo er sagt, ja, irgendwie sind doch alle Menschen Sünder. Also was können wir eigentlich dafür? Und wir haben aber trotzdem gesehen, dass Gott in seinem Gericht gerecht ist und dass wir Menschen uns nicht herausreden können aus unserer Schuld, auch wenn wir das noch so gerne tun. Wir haben gesehen, wie wir Menschen sind, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Wir müssen nur in die Welt hinausschauen, in die Menschheitsgeschichte. Wir müssen eigentlich nur in unser Leben schauen und wir sehen, dass jeder Mensch von Schuld, ja, geprägt ist. Aber wir stellen auch fest, das Gesetz ist dazu da, dass wir das erkennen. Es ist nicht dazu da, dass wir das Gesetz halten, weil das können wir nicht. Jeder, der versucht, das Gesetz zu halten, der ist schuldig. Nein, wir sollen erkennen dadurch, durch das Gesetz, dass wir schuldig sind. Und wir dürfen zu Jesus kommen, der unsere Schuld vergeben hat. Und wenn wir das schon getan haben, dann dürfen wir versuchen, heilig zu leben. Auch wenn wir wissen, wir schaffen es nicht, dürfen wir trotzdem danach streben. Und ich möchte einfach nur das euch mitgeben in die nächste Woche. Schauen wir, dass wir danach streben, ein heiliges Leben zu führen, ein Leben, das Gott gerecht wird. Amen.